My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Mein Name ist Miriam Meckel, weltreisende Wissenschaftlerin, Jungunternehmerin und immer neugierig auf neue Menschen und Themen. Zusammen mit dem wunderbaren Frank Dopheide bin ich Ihr Host dieses My Way Podcasts. Was Sie schon immer über Familienunternehmen wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, wir fragen es. Und wir fragen Sie, die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst. Heute spreche ich mit einer Unternehmerin, die Verbindungen schafft, im industriellen Sinne, aber auch persönlich. Natalie Mekelburger, Familienunternehmerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Coroplast Group in Wuppertal. Sie lenkt seit 2006 in dritter Generation als Vorsitzende der Geschäftsführung und Gesellschafterin die Geschicke des mittelständischen Unternehmens, das Klebebänder, Kabel und Leitungssätze produziert. Für die Automobilindustrie, den Handel, das Handwerk und weitere Industrien. Ich möchte von ihr wissen, was hat sie zur Unternehmerin gemacht? Was ist der Klebstoff für eine gute Unternehmenskultur? Und was macht Kabel eigentlich sexy? Hallo Frau Mekelburger.
Hallo Frau Meckel.
Frau Mekelburger, fahren Sie ein Elektroauto oder fahren Sie einen Diesel oder Benziner?
Also ich fahre ein Hybrid und bin wunderbar zufrieden damit.
Es ist ja so, dass in Elektroautos, deshalb frage ich auch, Unmengen von Kabel verbaut werden. Das ist ja sozusagen Ihr Kerngeschäft. Die müssten Sie ja lieben. Ist das politisch auch so oder haben Sie da eine unterschiedliche Sichtweise?
Also ich bin Technologien gegenüber zunächst mal völlig neutral. Das muss mal politisch auch neutral sein. Und ich bin natürlich für Technologieoffenheit und sehe, dass Elektroauto auch eine Lösung ist. Eine Lösung natürlich für das emissionsfreie Fahren, CO2-Reduzierung. Insofern befürworte ich das sehr. Wir haben auch umfangreiche Liefervolumina im Elektroauto. Was ich nur nicht gut finde, ist eine Bevormundung, dass man so ein Auto fahren muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und andere Technologien verbietet. Das halte ich nicht für richtig.
Also der Wettbewerb sollte eigentlich auch bei Technologien weiter im Vordergrund stehen.
Sollte unbedingt im Vordergrund stehen. Nur stellen sich ja viele Leute die Frage, ja, wenn man eine Gesellschaft und eine Industrie nicht dazu zwingt, dann würde das richtige Ergebnis nicht kommen. Aber das ist nicht richtig.
Wie sehen Sie es? Wann kommt das richtige Ergebnis?
Das richtige Ergebnis kommt, wenn ich Rahmenbedingungen setze, Rahmenbedingungen, die Technologie, die überhaupt Wirtschaftsfreiheit gibt, die freie Marktwirtschaft sich zu entfalten. Zu dem Thema CO2-Reduzierung bin ich ja ganz klar der Meinung, dass wir viel früher hätten schon den Zertifikatehandel ausweiten sollen, nicht nur auf die Sektoren energieintensive Unternehmen, sondern eben auch auf Mobilität oder eben auch auf Wärmetechnik. Der Markt hat dann Lösungen zu finden, welche Richtung er sich bewegen will. Und das kann dann auch das Elektroauto sein, aber man sollte es eben den Markt überlassen und das nicht auf Termin setzen, wann es zum Beispiel ein Verbrennerverbot gibt. Vermutlich hätten wir auch bei Technologieoffenheit und der Anerkennung zum Beispiel von synthetischen Kraftstoffen an die Flottenemissionsregelungen, die es ja gibt, hätten wir die Anerkennung gehabt, glaube ich auch, dass wir hier schon ein Stück weiter gewesen wären.
Also man kann sich sozusagen auch selbst ausbremsen, indem man zu viel reguliert. Habe ich das richtig verstanden?
Also ganz sicher, ganz sicher. Und die Chancen, die man dabei verpasst, die kennt man auch am Ende nicht. Man kann kaum ein Fazit ziehen, weil man ja der Kreativität hat nicht freien Lauf gelassen.
Beliefert Coroplast eigentlich auch Tesla?
Ja, also wir waren sogar einer der ersten Lieferanten von Tesla und zwar für Hochvoltleitungen. Tesla hat sich ja damals ganz stark an deutsche Automobilhersteller und deren Zulieferanten orientiert. Die haben unsere Autos auseinandergenommen, haben gesagt, wer sind denn da so die Hauptlieferanten? Dann haben sie uns auch gefunden und dann waren wir einer der ersten Lieferanten für diese sogenannten Hochvoltleitungen.
Ist das ein Coolness-Faktor, wenn Sie darüber sprechen? Oder ist das inzwischen ein bisschen anders? Wie sehen Sie das?
Ja, interessant. Am Anfang war das definitiv ein Coolness-Faktor, dazu zu gehören und das auserwählt zu sein. Heute hat das dann schon ein Stück weit Normalität bekommen.
Ich würde mit Ihnen gerne ein bisschen über Unternehmertum sprechen, denn dieser Podcast beschäftigt sich ja mit Familienunternehmen. Und deshalb habe ich aus zwei Gründen nach Tesla gefragt, weil es natürlich interessant ist von Ihrem Business her, aber auch, weil ich gerne von Ihnen wissen würde, ob Sie Elon Musk für ein Vorbild in Sachen Unternehmertum halten.
Interessante Frage, weil Elon Musk natürlich tatsächlich sehr umstritten ist, ob seines Verhaltens auch mit seinen Mitarbeitern. Und da hat er sich ja nicht in jedem Fall einen guten Ruf eingehandelt. Und ich selber habe ihn nicht erlebt, aber man weiß ja schon, dass er relativ rigoros im Umgang auch ist. Bis zum gewissen Grad, glaube ich, muss man bei solchen Menschen, die solche Pionierarbeit leisten, auch etwas versöhnlicher sein. Menschen, die ganz Großes bewegen, haben teilweise, was ihre Verhalten und ihre Empathie betrifft, in der Tat Schwächen. Und ich meine, er hat sie auch, glaube ich, schon selber zugegeben. Mhm. Insofern wundern mich dann viele Verhaltensweisen nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er schon eine Genialität hat.
Ich glaube das auch. Und ich finde diese Unterscheidung, die Sie machen, ziemlich gut. Weil ganz ehrlich, wenn man mal so zurückguckt, hätten wir bei Thomas Edison im Büro arbeiten oder im Labor arbeiten wollen. Ein großartiger Erfinder, aber auch eher ein Choleriker, was man historisch lesen kann, wahrscheinlich auch nicht. Also es gibt verschiedene Kompetenzfelder und nicht jede Person kann alle Kompetenzfelder in sich vereinen. Ich würde gerne wissen, wenn Sie über Unternehmertum nachdenken, was sind denn die Kompetenzen, die aus Ihrer Sicht die wichtigsten sind?
Man muss ganz sicher eine große Zugewandtheit zum Menschen haben. Vielleicht finden Sie das komisch, dass ich das als allererstes sage, weil man natürlich an sich sagen muss, ja, ich habe Lust auf Geld verdienen und ich habe eine tolle Idee und meine Kunden stehen im Fokus. Und das stimmt auch alles. Das ist also auch natürlich, das gehört auch zu den Kernkompetenzen. Aber ich kann ja nicht alles alleine machen. Und je größer ein Unternehmen wird, desto mehr ist man auch von Mitarbeitern abhängig und auch von deren Wissen, von dem, wie sie sich einbringen. Und am Ende ist alles doch auch eine starke Teamarbeit. Und insofern glaube ich, dass der Umgang mit Menschen, Menschen für sich zu gewinnen, wirklich fast so an oberster Stelle steht. Weil man dann auch eben die Möglichkeit hat, sich alles, was man an Kompetenz braucht und wo man vielleicht auch selber Mangel dran hat, das auch um sich zu scharen und gemeinsam ja zum Ziel zu kommen.
Macht ja auch mehr Spaß, als wenn man immer alles alleine macht und vor sich hin werkelt.
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja in ein Unternehmen gekommen, das also schon eine gewisse Größe gehabt hatte. Es ist halt sicherlich seitdem deutlich gewachsen, aber es gab natürlich schon Strukturen. Wenn ich anfange, ganz neu Gründertätigkeit zu haben, dann muss ich ja von meiner Idee, von meiner Technik und von dem Produkt, was ich da habe, schon erstmal selber sehr viel Kompetenz mitbringen. Das muss man wahrscheinlich unterscheiden. Aber auch da kommt man sehr schnell, wenn man wächst, an die Grenzen zu sagen, ja, ich brauche kompetente Mitarbeiter, die mindestens das gleiche Level haben wie ich, ja, und die mit mir auf Augenhöhe sind. Und wenn das der Fall ist und wenn man das zulässt, dann ist man auch erfolgreich. Und für mich war auch, als ich ins Unternehmen gekommen bin, waren viele Menschen da, die natürlich seit Jahren gearbeitet haben und viel größere Erfahrungen hatten als ich. Und ich musste auch von deren Wissen selber profitieren, um mich selber auch entwickeln zu können. Und ich bin da auf sehr große Offenheit gestoßen. Und das ist mir auch sehr gut bekommen und konnte mich dann auch persönlich selber entwickeln in meiner Rolle rein. Ich war ja nicht von Anfang an der Spitze dieses Unternehmens, sondern habe mich hier auch hineinentwickelt. Ich denke, dass da eine große Empathie für Menschen und auch am Anfang habe ich ja gesagt, dass man Spaß hat, mit Menschen umzugehen und eine Menschenorientierung hat, dass das sehr wichtig ist.
Sie engagieren sich ja auch in der Bildung, in verschiedenen Bildungsinitiativen. Wenn Sie Abiturientinnen und Abiturienten erklären wollen, warum es toll ist, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden, wie würden Sie das machen oder wie machen Sie es konkret?
Es ist einfach schön, wenn man Verantwortung auf der einen Seite übernehmen kann und auf der anderen Seite auch eine gewisse Freiheit hat über sich selbst, über sein Tun, über sein Leben. Und das ist das, was mich immer wahnsinnig gereizt hat. Und das erkläre ich den Abiturientinnen, aber ich sage ihnen nicht, ihr müsst unbedingt selber Unternehmer werden, aber ihr müsst auch ins richtige Unternehmen gehen, wo ihr auch diese Möglichkeiten habt, das ausspielen zu können. Und ich denke, immer mehr Unternehmer von großen Unternehmen haben das verstanden, dass man das Unternehmertum im Unternehmen fördern soll. Und das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich hier bei Coroplast betreibe und mache.
Sie haben das gerade zusammengepaart auf der einen Seite Verantwortung, weil die ist groß, wenn man als Unternehmerin für ein solches Unternehmen wie ihres steht. Auf der anderen Seite aber die Freiheit der Gestaltung. Ich habe provokative These, ein bisschen das Gefühl, dass das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Seiten der Medaille bei uns in Deutschland manchmal ein bisschen außer Balance geraten ist.
Also Sie meinen, dass möglicherweise zu viel Freiheit gegeben wird und dass der Anspruch der jungen Leute in die Richtung geht, vielleicht zu viele Ansprüche zu haben an ihre eigene Freiheit?
Das wäre eine Interpretation, aber vielleicht auch, dass die Verantwortung, die mit der Freiheit kommt, als Kern von Unternehmertum, manchmal nicht so relevant ist. Also man möchte eigentlich ganz gern abgesichert sein und sehr frei, aber mit der Verantwortung sind wir da ein bisschen vorsichtiger.
Ja, ich beobachte das auch als so allgemeinen gesellschaftlichen Trend auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass wir das aber hier im Unternehmen tatsächlich so nicht spielen. Also wir haben noch keinen Mangel daran, dass ich sagen kann, die Leute übernehmen nicht genug Verantwortung, weil wir eigentlich kulturell schon seit Jahrzehnten genau das tun. Wir geben euch große Freiheit und ihr habt auch Verantwortung dafür. Vielleicht kann ich das so erklären, dadurch, dass wir oder wie wir unsere Planungsklausuren strukturieren. Es war noch nie so, dass wir gesagt haben, wir wollen euch vorgeben, was ihr zu tun habt und welche Umsätze ihr macht, sondern bottom-up werdet ihr für das nächste Jahr planen und auch die strategischen Ausrichtungen für die nächsten 3 Jahre. Und dann werden wir uns das gemeinsam anschauen. Und ihr habt aber dann am Ende auch Verantwortung für euer Budget, wie ihr es uns dargestellt habt. Und das führt dann eigentlich regelmäßig dazu, dass wir ziemlich realistisch bleiben, aber in den meisten Fällen wir feststellen, die Jahre drauf, dass die Ziele und die Ergebnisse am Ende sogar besser waren. Und das ist das, was das System so überzeugend macht.
Ja. Ist das Empowerment oder ist das auch, weil einfach die Menschen näher dran sind am Geschäft, wenn sie wirklich diese Vorschläge machen und dadurch sehr gut planen können?
Sie sind einfach nah dran, sie sind realistisch und sie sind in der Regel nicht so, dass sie sagen, ach, wir legen uns mal auf die gemütliche und auf die faule Haut, sondern sie entwickeln ihren eigenen Ehrgeiz und sie scharen um sich auch Leute herum, die diesen Ehrgeiz dann eben auch haben. Das ist wahrscheinlich dann das Rezept, warum das funktioniert. Jetzt kann man sagen, ja, kriegen die denn im Recruiting noch Menschen, die bei so in dieser Denkweise, das ist ja eine sehr freiheitliche, auch sehr marktwirtschaftlich ausgerichtete Denkweise, kriegen Sie denn eigentlich noch Menschen und junge Leute, die auch so denken? Das ist schon so, dass das alles etwas schwieriger wird. Und jetzt komme ich auf meine Rückfrage, die ich am Anfang hatte, zurück. Ist da ein bisschen starkes Anspruchsdenken zum Teil in der jüngeren Generation, die das gar nicht so formulieren, aber das so selbstverständlich finden, dass man, wenn sie kommen, auch ihnen vieles gibt? Ich habe bis zum gewissen Grad auch gar kein Problem damit, weil jedes Engagement, was kommt, geben wir auch gerne was zurück. Ich persönlich liefere den Mitarbeitern und den Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen gerne komfortable Umstände, um das mal so zu formulieren. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass die Büros schön sind. Ich lege guten Wert darauf, dass das Essen bei uns im Restaurant gut ist, dass das Umfeld niveauvoll ist, dass ein schöner Park vor der Tür ist und so alles, dass das Wohlfühl, dass der Wohlfühleffekt im Unternehmen ist. Und erwarte dann aber natürlich auch, dass Verantwortung auf der anderen Seite übernommen wird und dass ihm das zurückgegeben wird. Ich denke, da ist nicht Hopfen und Malz verloren in dieser Gesellschaft, sondern das ist ein Zusammenspiel, was immer noch funktioniert in Deutschland.
Sie machen viel, um sozusagen das Unternehmen attraktiv zu machen. Sie haben es beschrieben, Sie haben aber auch ganz eigene Ansätze. Zum Beispiel Koro-Zen, eine Unternehmensphilosophie der Qualitätssicherung, die ein bisschen auf Japan beruht, auf japanischen Prinzipien der guten Veränderung. Mögen Sie uns erklären, wie das funktioniert, Koro-Zen?
Also das ist ja ein Programm, wo wir sagen müssen, das ist jetzt bestimmt schon 20, 25 Jahre alt und alle, die schon etwas länger im Geschäft sind, wissen, dass also diese Idee, die ja aus dem Japanischen kommt, dass man tatsächlich ja auf allen Ebenen des Unternehmens Verbesserungsvorschläge gemacht werden müssen und nicht von oben runter eben Vorgaben gemacht werden, dass das sehr publik geworden ist beziehungsweise sehr stark angewendet wurde von den Unternehmen und als neue Stoßrichtung. Das Lustige ist, es war eigentlich gar keine neue Stoßrichtung, weil auch die Deutschen und die deutsche, sagen wir, Arbeitskultur kommt eigentlich daher. Und ich sehe das eigentlich im Vergleich auch zu Amerika, wo das tatsächlich nicht so ist. Wir haben ja das Prinzip der dualen Ausbildung. Und in der Regel sind ja fast alle Mitarbeiter ausgebildet, ob sie jetzt in der Produktion sind oder ob sie in dem Verwaltungsbereich sind. Und sie haben im Rahmen ihrer Ausbildung auch schon gelernt, Verantwortung zu übernehmen, dass man ihnen auf der einen Seite genug Ausbildung gibt, um ein mündiger Mitarbeiter zu werden und eben nicht vom Vorgesetzten jeden Schritt erklärt bekommen zu müssen, sondern selbst mitdenkend zu sein und im Rahmen dieses Selbstmitdenkens auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Eigentlich ist das die Kernidee unserer Ausbildungsphilosophie. In Amerika gibt es das nicht. Und das sind auch die Ersten, die angefangen haben, Systeme über uns zu stülpen, wie DIN, ISO, QS und Sonstiges, und zu sagen, ja, wir müssen jeden Schritt vorgeben und ihr müsst auch für alles Fotos machen. Und da darf überhaupt gar kein Fehler passieren. Und das ist eben so das Gegensätzliche von dem, wo wir eigentlich kulturell herkommen. Das heißt, zu manchen Programmen gegenüber sind wir auch kritisch, weil wir sagen, wenn die Menschen grundsätzlich gut ausgebildet sind und zu mündigen Mitarbeitern erzogen werden, dann brauchen die das alles gar nicht.
Ich würde gerne mal auf Ihr Unternehmensleben ein bisschen gucken. Gab es da irgendwann einen Moment, wo Sie gedacht haben, also so ein Wow-Moment, unsere Produkte sind nahezu in jedem deutschen Auto und auch vielen international verbaut. Gab es sowas? So ein Lichtmoment?
Also unsere Produkte sind nicht spektakulär genug, um zu sagen, wow, also da komme ich jetzt wie Bill Gates auf die Bühne und stelle das neue Produkt vor. Alle sind gespannt und sagen, wow, das ist es oder das ist es auch nicht.
Ist ein Kabel nicht sexy?
Es ist begrenzt sexy. Also, ich habe genau darüber öfter mal nachgedacht, das sind schon tolle Produkte, ne? Das ist, sowas haben wir nicht. Aber bei uns sind die Erfolge sehr im Kleinen. Ne? Wenn wir Produkte haben, die haben beim Kunden eine technische Freigabe bekommen, die haben die ganzen der strengen Anforderungen an Temperaturresistenzen und mechanischen und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr, sehr viele Vorgaben auch, wie Sie sich vorstellen können, auch aus Sicherheitsgründen allein und Langlebigkeitsanforderungen. Und wenn wir dann doch so geschickt sind und auch so gut in der Entwicklung, dass wir dort immer mitspielen oder wir sind auch in unseren Nischen immer in den wichtigen Vorentwicklungsgremien, die sich mit Zukunftsthemen beschäftigen, wenn wir dann dort dabei sind und auch mit unserem fachlichen Einfluss geben können. Und das sind so Dinge. Wir erfreuen uns da im Kleinen und am Ende ist es auch so, dass es uns ja auch erfolgreich gemacht hat und Schritt für Schritt. Und ich denke, dass wir doch in dieser doch sehr starken Anspannung, die die Zulieferindustrie hat, momentan wir auch merken, dass wir uns da gut halten und auch gegen ganz große Player gut mitspielen können. Und das sind dann auch so Erfolge, die wir haben und sagen, Coroplast hat Berechtigung, in diesen Märkten existent zu sein. Und das sind die Freuden, die wir dann haben.
Das heißt, es ist eher eine Serie von kleinen Wow-Momenten, als dass es den einen großen gegeben hätte. Ja. Mhm. Aber Sie haben ja schon, weil Sie lange im Unternehmen jetzt schon sind, Sie haben ja sehr viele Phasen auch der wirtschaftlichen Entwicklung mitgemacht, die historisch interessant sind. Also wenn ich mal denke, wir sind groß geworden mit der Idee der Globalisierung. Und das hat die Wirtschaft getrieben. Das war international total spannend. Coroplast produziert in ganz vielen unterschiedlichen Ländern der Welt. Das war ja eine echte Aufbruchsstimmung. Wenn Sie jetzt heute vergleichen, wie die Situation heute ist, was fühlen Sie dann?
Also, wenn Sie mich nach einem Wow-Moment im Leben fragen, ganz generell, dann war es der historische Moment, dass wir wirklich der eiserne Vorhang gefallen ist. Das ist mir wirklich durch Mark und Bein gegangen. Und weil ich eben auch damals schon mal den ein oder anderen Besuch in Ostdeutschland, eben in der DDR damals gemacht hatte, diese Emotionalität und die Möglichkeit der neuen Freiheit, das war schon ein unglaublicher historischer Einschnitt. Und das sehe ich auch heute noch so. Das ist eigentlich das Wesentliche, was uns passiert und widerfahren ist. Und was das dann für Konsequenzen eigentlich auch für mein berufliches Leben hatte, das hat sich dann natürlich hinterher erst rausgestellt, weil es natürlich ganz neue Optionen gab, denn die Globalisierungsaktivitäten, die wir als allererstes hatten, das war zu sagen, ja, wir gehen in die neuen Bundesländer und hatten auch dort erst einen Betrieb eröffnet. Und dann sind wir sogar noch weiter Richtung Osten gegangen und haben da wirklich erlebt, was das heißt, neue Länder wirklich überhaupt erstmal wirtschaftlich aufzubauen. Das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen und sie waren fast grundsätzlich positiv besetzt. Ja, wir sind dort, wo wir hingekommen sind, sind wir willkommen geheißen worden. Wir hatten auch tatsächlich als Deutsche einen guten Ruf. Also das war jetzt nicht so, dass man uns das noch, das ganze Kriegsgeschehen noch übel genommen hatte, sondern es war einfach so, ihr seid wirtschaftlich erfolgreich. Made in Germany hat ein unglaublich gutes Standing gehabt. Wir waren da willkommen. Und wir haben dann auch richtig was bewegt. Die Arbeitsplätze, die vorher da waren, macht man sich heute ja keinen Begriff mehr davon, wie primitiv es war und was wir dann für Möglichkeiten geschaffen haben, wie das entwickelt wurde.
Geben Sie mal ein Beispiel für diese Aufbauarbeit. Also sind Sie da konkret dann rübergefahren und was haben Sie da gemacht?
Zunächst mal war Ostdeutschland, da sind wir in die obere Lausitz gegangen, da war das sogenannte Kabelwerk Lausitz, was zum Verkauf stand über die Treuhand. Und dann wurden wir angefragt als Unternehmen, ob wir daran Interesse hätten. Und da wurde auch sofort Interesse bekundet. Das war noch zu Zeiten meines Vaters, da war ich im Unternehmen noch gar nicht aktiv drin, aber das alles war sehr aufregend, so dass wir auch, also ich war im Studium, hatte die Diplomarbeit auch bei Coroplast geschrieben, also ich habe das alles sehr hautnah mitbekommen. Dann haben wir dort eine Kabelsatzproduktion aufgebaut. Zunächst mal in alten Hallen, die wir irgendwie wieder aufgerüstet hatten. Und solche Hallen hat man einfach, also ich hatte das bis dato gar nicht gesehen, dass ganze Fabrikhallen, aber ganze Landschaften so runtergekommen sein können. Dann wurden die erstmal saniert. Und so, und im Rahmen dieser Sanierung haben wir dann natürlich auch dort Arbeitsplätze aufgebaut und Maschinen reingestellt. Und es war ja, die wenigsten Sachen wurden verlagert, sondern die wurden sogar neu gekauft. Und dann war das alles blitzblank da. Die Mitarbeiter dort waren ungeheuer stolz und fanden das natürlich auch toll, dass in sie so investiert wurde. Und ich will jetzt nicht darüber geben, dass es manchmal auch Zweifel gab und dieses Verhältnis, was es damals gab, die überrennen die uns jetzt und irgendwie sind die ja, die haben ja so eine Art Überlegenheit, die Westdeutschen ausstrahlen. Und da waren ja damals die Begriffe der Wessi und der Ossi, und der Ossi, der hat so eine bestimmte Art und der Wessi hat so eine bestimmte Art. Das waren natürlich auch alles Dinge, die irgendwo passiert sind, aber es war jetzt nicht gespürt in Summe negativ. Ja. Dann ging es weiter Richtung Polen. Tatsächlich war es so, dass wir in unserer Industrie auch dazu gezwungen wurden, weiter gen Osten zu gehen, weil der Preisdruck so groß war. Das wurde natürlich dann auch so genutzt. Aber es war ja gar nicht so negativ, weil wir dann natürlich auch das nächste Land mit beim Aufbau helfen konnten. Das war, Deutschland war da sehr aktiv. Ich habe da wenig sonstige Europäer getroffen. Das waren schon die Deutschen, die meisten Arbeitsplätze da damals aufgebaut hatten. Da war eigentlich das gleiche Spiel. Es war eigentlich alles zum großen Teil sogar noch mehr runtergekommen. Und wir waren damals in eine alte Strumpffabrik, die hat aber auch schon länger nicht mehr produziert, waren wir gelandet. Das war wohl für den Osten die größte Strumpffabrik, die es gab. Opolanka hieß die. In deren Räumen haben wir uns niedergelassen. Also wir haben erstmal nicht neu gebaut, sondern immer saniert. Wir hatten auch gar nicht so viel Geld, um das zu tun. Und wir selber auch nicht. Und das kam dann also erst später, dass wir dann auch auf grüne Wiesen gebaut haben. Aber zunächst hatten wir das übernommen. Es waren eigentlich die gleichen Erfolgsrezepte, die waren aus dem Nichts wirklich gute deutsche westdeutsche Standardarbeitsplätze zu machen. Und das waren dann die Vorher-Nachher-Effekte, die man noch fotografisch ganz deutlich sehen konnte. Zumindest habe ich sie so noch so in Erinnerung. Dann fragt man sich ja, habt ihr die da überrumpelt und waren eigentlich überhaupt die Menschen bereit und waren die genug qualifiziert? Und das war eben das Erstaunliche. Das waren sie schon. Ja, die hatten alle eine gute Schulausbildung. Das war sowohl in der damaligen DDR als auch in Polen. Die Basis war top, die Ausbildung war gut. Das Verständnis für das, was wir an Anforderungen gestellt hatten, war da. Der Umsetzungswille war auch da. Allein, was ein bisschen fehlte, war das Unternehmerische, wo wir drüber gesprochen haben. Die Obrigkeitsorientierung war schon stark. Also dass so selber eine Sache in die Hand genommen wurde und sich das getraut wurde, ohne dass man vorher eine Rücksprache gehalten hatte, das war sicherlich unterentwickelt. Aber das entwickelte sich auch mehr und mehr. Also ich würde sagen, in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern sowieso, war ja auch auf sprachlicher Ebene und näher. Und in Polen dauerte das eigentlich so eine Generation, bis das hochkam. Heute sind da ja sehr selbstbewusste junge Menschen und die denken auch durchaus sehr unternehmerisch, haben einen großen Willen. Und ich finde überhaupt, dass so diese ganze Osterweiterung, auch wenn wir unsere europäische Historie jetzt betrachten, war dieses Europa, wie erfolgreich war es denn eigentlich in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, kann man eigentlich dem Osten schon eine besondere Aufmerksamkeit widmen, weil das schon enorm ist, was da passiert ist. Obgleich wir ja Rückschritte, was den nationalen Gedanken betrifft und auch jetzt so ein bisschen so die Abtrünnigkeit, die wir so ein Teil merken, hochkommt.
Da wollte ich gerade nachfragen, weil also ich finde das ganz interessant, Ihnen zuzuhören, wenn Sie sagen, Made in Germany war im Bewusstsein, Sie sind freundlich empfangen worden, es gab ein gutes Verhältnis, es gab ein gutes Bild von Westdeutschland. Wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, wir haben jetzt die Situation, dass wir große politische Erfolge der AfD in den ostdeutschen Bundesländern haben, dass wir ganz viel Diskussion darüber haben, was hat diese Wiedervereinigung gebracht in den Bereichen des Landes, mit der Antwort von dort eher nicht viel. Was ist da falsch gelaufen?
Also ich stelle mir selber häufig die Frage, das ist vielleicht auf der einen Seite ein Selbstbewusstsein, aber das ist ja auch berechtigt da. Ja, so ein bisschen hat man vielleicht auch die Historie vergessen, zu sagen, das ist jetzt da alles, was im Westen ist alles so schlecht. Vielleicht, ich will das gar nicht sagen, ich finde auch nicht, dass jetzt die jungen Leute sich dankbar sein müssen für das, was da vorher passiert ist. Das ist auch zu viel verlangt. Aber man sollte es vielleicht auch mal würdigen. Das fehlt vielleicht ein bisschen, das sollte man in Erinnerung rufen. Aber dass die auch eine Art Selbstständigkeit entwickeln wollen und dass man ihnen auch zuhört, was sie haben wollen und das auch ernst nimmt und nicht sagt, nee, also unsere westlichen Werte, die wir jetzt erleben wollen, und die haben sich ja auch etwas verändert in der letzten Zeit. Und das ist das Nonplusultra und das übernehmt ihr jetzt bitte auch noch. Da sagen die jetzt einfach mal Stopp. Wollen wir nicht. Und ich finde immer, man muss, bevor man verurteilt, zuhören. Und vielleicht auch ein Verständnis entwickeln, warum kommt was woher. Und wenn wir das mehr gemacht hätten, würden wir uns vielleicht auch die Frage gar nicht so stellen. Die muss man sich schon lange stellen.
Ja, sehe ich ähnlich. Und wir haben ja, ohne dass ich es vergleichen will, jetzt eine andere Situation, wo wir durchaus wieder vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. Das ist die Zusammenarbeit mit China. Sie produzieren mit Coroplast in China. Wir haben Situationen, dass die EU-Kommission so eine Art Strafzölle gegen chinesische E-Autos angedroht hat. Jetzt sitzen alle am Tisch zumindest mal und verhandeln. Wie gucken Sie denn darauf? Können wir was lernen aus dem, was Sie gerade erzählt haben, für den Umgang mit China?
Also ich denke auf jeden Fall, im Gespräch zu bleiben, nicht alles gleich zu verurteilen. Immer zu gucken, wo kommen denn eigentlich die Menschen her, mit denen ich verhandle? Was haben die für eine Geschichte? Was ist deren Perspektive? Einfach Verständnis dafür zu entwickeln und nicht von oben herab zu sagen, wenn du nicht so bist wie wir, dann verurteile ich dich per se. Das wird nie funktionieren. Man muss ja dennoch nicht mit allem konform sein. Das bin ich, was China betrifft, mit Sicherheit auch nicht. Und wir haben jetzt auch eine ganz schwierige Situation, was das Thema Zölle betrifft. Denn es ist ja schon offensichtlich so, dass das Level Playing Field ein unterschiedliches ist. Und das ist dann schon wirklich ein Austarieren, wie man mit China an der Stelle umgeht. Und wir sind uns ja in Europa auch gar nicht einig, durchaus nicht, weil wir auch unterschiedliche Interessen haben. So ist das. Ne? Also die Deutschen haben da sicherlich ein ganz anderes Interesse als die Franzosen, offensichtlich. Es war übrigens, als wir damals mit Amerika TTIP vereinbaren wollten, ja auch schon so. Ne? Was wiegt mehr? Die Automobilindustrie, Landwirtschaft. Wir sind also an einem ähnlichen Punkt wieder. Und das ist wirklich eine der schwersten Aufgaben, die jetzt zu lösen ist. Und es gibt kein Patentrezept. Tendenziell neige ich natürlich dazu, dass wir, weil ich natürlich von der globalen Idee total überzeugt bin und auch sehr für die soziale Marktwirtschaft stehe, bin ich natürlich in keinerlei Hinsicht für wirklichen Protektionismus. Das kann dann immer nur eine Vernunftsregel sein. Es sind ja auch keine Strafzölle, oder keine generellen Zölle, die hier auferlegt werden, sondern es geht ja mehr in die Richtung, wir müssen das Wettbewerbsgleichgewicht halten und insofern sollen auch manche Produkte dann doch verzollt werden. Und das alles ist möglichst zu vermeiden, aber welche Wege und Mittel es gibt, in diesem Gedankengut bleiben, lass uns global bleiben, lass uns miteinander wirtschaften und lass uns offen kommunizieren. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege, wo man Pakete schnüren kann, um das Schlimmste zu vermeiden. Und das ist jetzt der Aufgabe der Politik, das zu tun. Das ist nicht einfach.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, Sie sind eine Art Wirtschaftsdiplomatin, vielleicht auch als Unternehmenslenkerin. Und vor allem vermute ich, dass Sie sich wahnsinnig darüber aufregen, wenn immer wieder gesagt wird, dass der Mittelstand nicht risikofreudig genug ist. Halten Sie ein 30-sekündiges Plädoyer, warum das eine falsche Aussage ist?
Das ist eine falsche Aussage, denn wenn man allein uns anguckt, wie wir uns in die Welt gewagt haben, und wir sind in Europa verteilt, wir sind in Nordafrika, wir sind in China, wir sind in Mexiko, wir sind in den USA, also wir sind auch in sogenannten Schwellenländern, wo das Umfeld zu arbeiten und Unternehmen zu führen sicherlich nicht das Einfachste ist, sondern durchaus sehr schwere Bedingungen sind und auch Risikobedingungen vorherrschen. Und wir haben trotzdem den Weg dorthin gewagt. Daran kann man ja sehen, dass wir durchaus unternehmerisch engagiert sind. Zum Thema Risiko, in jedem Engagement, was wir haben, sind eben Risiken drin. Aber wir sind Vernunftsrisikonehmer und sagen natürlich, dass keines unserer Engagements, und das ist eben auch in unserer Unternehmensphilosophie drin, keines dieser Engagements, die wir betreiben, das Ganze aufs Spiel setzen dürfen. Und wenn man das als Orientierung hat, dann kann man sehr, sehr viel, sehr, sehr mutige Dinge machen. Aber man weiß auch, wo seine Grenzen sein sollten und sich nicht zu übernehmen.
Wir sitzen hier in einem Raum, wo wir ganz schön groß das Coroplast-Logo sehen, wenn ich das mir anschaue. Das hat einen Retro-Charme und es hat ein C am Anfang, das einen an Coca-Cola ein bisschen erinnert. Das Rezept von Coca-Cola ist eines der größtgehüteten Geheimnisse der Welt. Wer außer Ihnen kennt das Rezept des Coroplast-Klebstoffs?
Oh, das kennen sogar andere besser als ich, aber nämlich unsere Entwickler. Aber das halten sie in der Tat auch geheim, müssen sie auch geheim halten. Also das sind eben solche Themen, die uns ausmachen und unser USP ist.
Und es sind auch Innovationsthemen, ja.
Ganz starke Innovationsthemen, ja.
Herzlichen Dank, Frau Mickelburger.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Das war der MyWay-Podcast. Wenn Sie mögen, hören Sie doch wieder rein und vielleicht sehen wir uns ja beim MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmen am 10. und 11. September im Berliner Westhafen. Übrigens, Natalie Mickelburger wird auch dort sein.